Karma is a Hitchhiker.
Der Podcast von Tenedia.
Hallo, ich bin Tanja alias Tenedia aus Köln. In meinem Podcast spreche ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen, deren Projekte oder Lebensmodelle mich interessieren, die mir, aber auch vielleicht euch neue Perspektiven oder Lebensmodelle aufzeigen. Vielen dieser Menschen bin ich auf meinen eigenen Langzeitreisen begegnet, anderen in ganz normalen Alltagssituationen. Wenn man selbst offen genug ist, ergeben sich immer wieder interessante Gespräche, denen es zuzuhören lohnt.
Also so viel bin ich gar nicht gefahren. Ich bin halt einmal, was echt weit war. Ich bin von Montreal nach Calgary gefahren, so schnell wie ging.
Das waren, wie viele Kilometer sind das?
5000 oder so.
Okay.
Das war echt weit. Und du fährst halt da über Land, da ist nix. Da ist wirklich nix, da sind nur Felder, Felder, Felder und noch mehr Felder.
Das ist Markus. Der wohnt so wie ich auch in Köln. Wir haben beide jeweils Work and Travel gemacht in Australien und auch in Kanada. Er immer im eigenen Auto, quasi My Home is My Schleuder, hat darin gewohnt, ist damit unterwegs gewesen, hat Leute mitgenommen, hat darin gegessen, geschlafen, ja, und hat durch sein Schaufenster quasi die Länder bereist und gesehen. Ich dagegen war als ja, Freigeist, Backpacker, Hitchhiker unterwegs, bin mitgefahren bei Leuten, habe im Zug gesessen, bin auch schon mal geflogen, wenn die Distanz ein bisschen länger war, habe mir auch schon mal an manchen Tagen ein eigenes Auto gemietet. Aber im Prinzip war ich immer relativ frei und unabhängig unterwegs, mich zumindest gefühlt. Es hätte auch gut sein können, dass sich Markus und mein Weg kreuzen, dass wir uns so kennenlernen, aber es kam alles ein bisschen anders.
Es waren alle 5 Reifen platt, es war so nervig. Oh Mann, ey, teilweise dann fährst du, dann hörst du von draußen so ein Zischen, denkst du, hey, was ist denn das jetzt? Ist da irgendwie so ein fetter Bienenschwarm hinter uns? Angehalten, rangefahren, Tür auf, so. Nee, der Reifen zischt, der verliert gerade Luft. So, oh, fuck. Das ist ja blöd.
Es ist für mich schon eine fremde Welt, diese Langzeitreisen im eigenen Auto. Aber Markus hat mir schon ein paar coole Sachen erzählt. Zum Beispiel, wenn er alles auf seinen Fahrten aufgelesen hat. Zum Beispiel Menschen, die noch weniger Plan hatten als er. Oder ein Schweizer, der mit seinem Geld gewedelt hat und Markus so zum Chauffeur gemacht hat. Ihr müsst euch vorstellen, dass generell die ganze Infrastruktur in solchen großen Ländern weiterhin aufs Auto ausgelegt ist. Und auch in entlegenen Gebieten, da tankt man nicht einfach nur für ein Zwanni, sondern man tankt immer voll. Wir gründen unter anderem, was einen normalen Hitchhiker von einem unnormalen Hitchhiker unterscheidet, ob durchgesuppte Autos trotzdem noch fahren können und welche Vorteile es bietet, im Ausland ein Auto zu kaufen.
Hallo.
Hallo, na? Erster Podcast, nervös? Heute sitze ich hier auf dem heißen Stuhl.
Genau, heute auf dem heißen Stuhl Markus, der Wanderdude, der mir ein bisschen erzählt von seinen Backpacker-Abenteuern auf 4 Rädern.
Ja.
4 Räder, warum 4 Räder?
Naja, Auto und so, ne? Camper, Campervan. Also mein Zuhause unterwegs. Weil ich meine, also für mich die angenehmste Reisemöglichkeit in diesen Ländern, zugegeben, in Südostasien würde ich jetzt kein Auto kaufen. Aber Australien, Kanada, Auto, die große Freiheit.
Ich gehe mal ein bisschen zurück. Und zwar, wir haben uns in Montreal kennengelernt und wir haben ja auch schon ein paar Podcasts zusammen aufgenommen. Das ist also nicht unser erster Aufschlag hier. Und wir haben uns quasi kennengelernt als Backpacker in Montreal damals, relativ am Ende deiner Auszeit damals und irgendwie auch, glaube ich, zum Ende hin bei mir. Und,
warst du nicht noch den Winter da? Du warst doch noch den Winter dann, also hat es nicht bei dir angefangen oder war es schon Ende?
Ich erinnere mich nicht mehr.
Oh, okay. Na gut.
I can't recall.
Na gut.
Es ist so, dass wir uns kennengelernt haben auf unseren Reisen und wir haben zufälligerweise sogar die gleichen Länder bereist, unter anderem Australien, Neuseeland und Kanada. Und wir haben uns immer wieder mal darüber unterhalten, soll ich das nochmal ausholen, dass wir uns eigentlich gut kennen und auch in Köln wohnen.
Nee, was viel interessanter ist, was mich auch interessiert, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wir haben uns in Montreal getroffen, zugegeben, aber warum? Wie bist du eigentlich auf mich, also wie hast du mich eigentlich da gefunden? Ich weiß gar nicht mehr, wegen meinem Blog oder was?
Ich war damals noch bei Facebook und als Backpacker, als guter deutsche Backpacker, ist man in einer Work-and-Travel-Gruppe für Deutsche. Und du hattest oder hast bestimmt immer noch diese Work-and-Travel-Gruppe, stimmt das?
Ja, die Ute managt die top. Danke, Ute. Guter Job. Also wirklich ganz fantastisch. Ich bin erstaunt. Das läuft richtig gut. Also Ute macht sich da viel Arbeit.
Danke, Uta.
Genau. Gute Arbeit. Also wirklich gute Arbeit. Es steckt auch viel Arbeit drin, muss ich sagen.
Ja, so jemand muss man erstmal finden auch, der dann quasi über so einen langen Zeitraum oder konsequent auch so eine Gruppe bei Facebook betreut und das irgendwie auch aufrecht erhält und am Laufen hält.
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie in die Gruppe reingekommen ist. Das ist schon wieder so lange her. Das ist ja, warte mal, ich habe die Gruppe gegründet 2014. Jetzt haben wir 2021. Das war schon ein bisschen her, ne? Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es alles da zustande gekommen ist, seit wann sie in der Gruppe ist.
Das war vielleicht gar nicht so wichtig. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum ich auf die Gruppe gekommen bin, ob ich danach gesucht habe, nach Stichworten. Ich weiß nur, dass du der Wanderdude warst und
Bist, ja.
Entschuldigung, immer noch bist.
Aber schon sagen,
Und so
ja.
kamen wir, glaube ich, in Kontakt. Was aber, glaube ich, jetzt gar nicht so die primäre Rolle spielen sollte. Wir haben uns dann getroffen in Montreal in Person. Wir hatten vorher ein bisschen hin und her geschrieben. Dann bist du, glaube ich, im Anschluss nach Amerika runter mit deinem Auto und deiner Freundin und ich bin weiter Richtung Westen oder sowas. Ich bekomme es aber auch nicht mehr ganz zusammen. Und ich
Also
glaube,
ich bin
Markus,
gerade
ist es auch,
aus.
ist auch, ist es, ist es, ist es, spielt es eine Rolle?
Okay, ist gar nicht unser Thema. Jetzt, guck mal, hier, machen wir. Kommen wir zum Thema.
Du weißt doch, Zeit ist Bitcoin, wie
Zeit ist
man.
Bitcoin, ja.
Ja.
Und Ethereum. Ist richtig.
Ja, aber das ist ein anderer Seitenaspekt, den wir jetzt nicht weiter vertiefen wollen. Was ich immer spannend fand, wenn ich mich mit Markus, der übrigens, wir wohnen beide in Köln, wenn wir uns ausgetauscht haben und nochmal diese Zeit in Erinnerung geholt haben, dass wir so verschiedentlich unterwegs waren. Das heißt, Markus war ganz klar auf der Seite von, ich brauche ein Auto und penne in meinem Auto und mein Auto ist mein Castle und mit dem Castle rolle ich durch die Gegend und entdecke neue Ecken und kann damit auch günstig unterwegs sein. Und für mich als Backpackerin war das irgendwie nie ein Thema so richtig. Also okay, ja, es war schon ein Thema, auch in Australien war es für mich ein Thema. Aber ich habe mich dann doch immer wieder dagegen entschieden, aus gewissen Gründen. Die Gründe sind vielfältig. Ich wollte flexibel sein in meiner Wahl der Verkehrsmittel, wollte verschiedene Sachen ausprobieren, wollte offen sein und mich auch so ein bisschen treiben lassen. Und bin ja auch ein bisschen gehitchhiked, wie der Name meines Podcasts ja auch schon verrät. Ich bin ein bisschen rumgehitcht. Und das war meistens auch ganz cool. Also so Leute wie Markus zum Beispiel mit Auto haben mich auch mitgenommen, von A nach B gebracht. Und ja, wir hatten eine gute Zeit zusammen und gute Unterhaltung vor allen Dingen auch. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, warum hast du dich damals für ein Auto entschieden? Also was waren deine Merkmale, deine Punkte, die dir wichtig waren und warum es immer wieder ein Auto und ein Autokauf sogar geworden ist, der auch ein bisschen mit Risiko verbunden ist?
Ja gut, also der Autokauf mit Risiko, das Ding war ja, ich fand das Risiko war jetzt überschaubar, ne? Weil mein Auto in Kanada hat was gekostet, 1500 Dollar, umgerechnet 1000 Euro. Also ja, mein Gott, das ist jetzt keine große Investition und dafür hat man halt so viel Freiheit, weil ich fand auch, ich war dann wirklich, als ich in Kanada angekommen bin, dachte ich mir so, oh, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, irgendwie ein Auto zu kaufen. Da weiß ich gar nicht, ob ich hier so richtig Lust drauf habe. Zugegeben, also ohne Auto wäre ich da nicht rumgereist, weil immer nur mit Bus und Bahn unterwegs. Und ich meine, ja, bis zu einem gewissen Punkt schon, aber ich wollte halt raus in die Wildnis und ich wollte halt auch flexibel sein, dass ich irgendwie los kann, wann ich will, dass ich ankommen kann, wann ich will, dass ich schlafen kann, wo ich will, dass ich halt da auf nichts achten muss und mich auch nicht an öffentlichen Verkehrsmitteln da orientieren muss, sondern dass ich halt da irgendwie völlige Freiheit habe und in der Natur unterwegs sein kann, wie ich halt möchte, ne? Ich meine, ich bin jetzt in Kanada zum Beispiel, ich bin gelandet, ich war in Toronto, habe in Toronto geguckt, ja, kaufe ich ein Auto. War jetzt nicht so optimal, weil in Toronto eine Autoversicherung, die ist halt happig teuer. Da habe ich irgendwie so schon die Tausender vorbeifliegen sehen. Also, ah, okay. Aber dann in Quebec war deutlich günstiger. Und da habe ich mein Auto in Quebec gekauft und Versicherung da abgeschlossen und so. Und dann habe ich meine Reise gestartet. Und ich bin da halt rübergefahren nach Neufundland, da komplett alles abgefahren. Dann bin ich rübergefahren nach Banff im Nationalpark. Dann bin ich hochgefahren nach Alaska, da überall durchs Hinterland und so weiter, dann wieder zurück nach Vancouver Island runter und ja, du kannst halt nur mit Auto machen. Also das ist halt so, wie ich das Land bereisen wollte, ne? Dass ich halt solche Sachen sehe, so in den Großstädten unterwegs sein. Klar, da ist halt einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln von einer Großstadt zur nächsten kein Problem, bisschen aufs Land raus auch kein Problem, aber ich wollte dann auch ganz entspannt in die Nationalparks rausfahren, jederzeit und so weiter, da bleiben können, solange ich will. Und das dann mit dem Bus zu machen, das ist viel zu aufwendig, weiß ich nicht. Da dauert halt auch alles länger, ne? Du musst alles planen und so ausgiebig. Planen ist ja jetzt nicht so meins. Genau, irgendwie nach Kanada reingeflogen, so völlig planlos. So, ja, ach, keine Ahnung, wird schon irgendwie gehen, ne? Dann. Meine Planung hat eigentlich angefangen, als ich dann in Toronto am Flughafen war. So, ja, jetzt muss ich mal ein Auto kaufen, ne? Keine Ahnung, wie das hier läuft. Dann habe ich mich halt mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber dann kann ich euch sagen, dann geht die Planung echt schnell. Also wenn man dann irgendwie so unter Druck steht und das machen muss, dann läuft das auch. Und das lief. Das ging dann zügig. Also, ja, mein Gott, hat gereicht. Ja, ich krieg hier Anweisung von der Regie.
Ich schneide das jetzt einfach alles raus und gehe einfach drauf mit der nächsten Frage. Jetzt hast du mir ja schon ganz viele Länder oder Regionen aufgelistet, wo du unterwegs warst mit deinem Auto. Dann sehe ich dich in deinem Auto sitzen und wirklich über Stunden und Tage und Wochen nur hinterm Steuer sitzen. Gab es irgendwelche Momente, wo das dir auch zu langweilig wurde oder wo das irgendwie, wo du dachtest, okay, das ist jetzt zu weit, um mit dem Auto selbst hinzufahren, oder war das für dich gar kein Thema?
Also so viel bin ich gar nicht gefahren. Ich bin halt einmal, was echt weit war. Ich bin von Montreal nach Calgary gefahren, so schnell wie ging.
Das waren, wie viele Kilometer sind das?
5000 oder so.
Okay.
Das war echt weit. Und du fährst halt da über Land, da ist nix. Da ist wirklich nichts, da sind nur Felder, Felder, Felder und noch mehr Felder.
Und
da.
Geradeaus.
Und geradeaus. Teilweise fährst du 5 Stunden, oh, eine Kurve, guck mal. Oh, mal wieder was, da ist ja richtig was passiert hier, wow.
Bist du mit Tempomat gefahren?
Ja, ja. Naja, Tempomat war schon entspannter.
Und Automatik bestimmt auch, ne?
Ja, klar, hallo. Ja, ja, sicher. Also das war lang. Und dann bin ich beispielsweise raufgefahren von Banff National Park nach Alaska, nach Whitehorse. Aber da war das Gute, da hatte ich Mitfahrer und die sind dann gefahren und ich konnte dann hinten chillen. Und dann bin ich noch mal, wo bin ich noch weit gefahren? Also wo bin ich eigentlich immer gar nicht gefahren? Ich bin so, also normalerweise bin ich so am Tag maximal 3 Stunden gefahren. Hat dann auch gereicht und hatte die Schnauze voll. So, ich fahre nicht gerne lange.
Aber 3 Stunden ist ja auch schon eine Zeit, ne?
Ja, bis 3 Stunden halt, ne?
Okay.
Also, wenn ich in einer Stunde zum nächsten Ziel komme, wo ich hinfahre, vielleicht nur 1 Stunde oder 1/2 Stunde. Wenn ich 3 Stunden fahre, dann passiert halt auch schon mal. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie tagelang immer nur gefahren halt, ne? Dass ich irgendwie, okay, heute 10 Stunden fahren, ja, morgen wieder 10 Stunden fahren, oh, okay. Ne, das hatte ich halt wirklich, als ich da komplett durch Kanada gefahren bin, von Osten nach Westen, von Westen nach Osten? Von Osten nach Westen, da bin ich einmal so viel gefahren. Das war auch hart. Da bin ich an einem Tag irgendwie, ein Tag bin ich mal 1200 Kilometer gefahren, irgendwie 12 Stunden am Steuer gesessen, dann war echt hart. Am nächsten Tag habe ich nur 300 Kilometer geschafft. Hat dann auch gereicht.
Das klingt schon fast nach Arbeit. Also ich muss dazu sagen, dass ich nicht so gerne Auto fahre. Ich fahre auch Auto, ich fahre ab und zu mal gerne Auto, aber ich bin auch gerne mal gechillt irgendwo im Zug unterwegs oder im Bus, mach mal die Äugelchen zu und höre irgendwie Podcasts oder lenk mich irgendwie anderweitig ab. Aber klingt trotzdem interessant, was du sagst, und ich kann das total nachvollziehen, auch wenn man jetzt vielleicht das irgendwie primär erstmal sieht. Und natürlich hast du auch viel währenddessen erlebt oder mal eine Pause irgendwo gemacht oder mal irgendwo Einkehr gehalten und so weiter. Aber trotzdem hast du ja viele Kilometer mit dem Auto bewältigt. Gibt es irgendwelche Begegnungen, die du hattest? Von mir aus auch Menschen wie ich, die an der Straße gestanden sind und getrampt haben. Hast du Tramper mitgenommen?
Ja, habe ich durchaus gemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft. Also mir fallen direkt 2 ein. Und die waren beide gut. Irgendwie, auf gewisse Weise. Der eine war halt ein Kanadier. Der stand da so am Highway, wollte mitgenommen werden. Der hatte keinen Plan. Der wusste nichts, ne? Ich bin gefragt, ja, wo willst du denn hin? Ja,
noch weniger Plan als du.
Viel weniger. Ich hatte Navi, ne? Navi hatte meinen Plan. Wenn mein Navi ausgefallen gewesen wäre, dann wäre ich halt, hätte ich da im Hinterland eine Existenz gründen müssen, für immer da bleiben müssen. Aber ich hatte mein Navi, also ging. Und der Typ, der ist eingestiegen. Ich habe ihn gefragt, ja, wo willst du denn hin? Wie heißt denn die Stadt? Weiß ich nicht. Ja, wie weißt du nicht? Was machst du denn da? Wohnst du da so? Ja, ich habe da Freunde. Ja, warst du schon mal da? Ich war schon mal da irgendwann. Okay, wo muss ich langfahren? Ja, da musst du so über eine Brücke fahren. Irgendwann geht's dann rechts und dann kommt die. Ja, wie? Fahre ich denn gerade auf dem Highway überhaupt in die richtige Richtung? Weiß ich nicht. Hä? Aber wenn ich komplett in die falsche Richtung fahre für dich, dann kommt keine Brücke.
Wie alt war der ungefähr?
Der war bestimmt 50. Ja, keine Ahnung.
Also schon so alt.
Mein Gott, der hat da irgendwie, ich weiß nicht, was er gemacht hat, keine Ahnung. Der war ein bisschen strange.
Hast du irgendwas noch über ihn rausgefunden? Ob er eine Arbeit hat oder wo er wohnt? Oder?
Ich habe was über den rausgefunden, ja, aber es ist schon ein bisschen länger her. Der hat, glaube ich, auf dem Feld gearbeitet oder so und er wollte in die nächstgrößere Ortschaft und der wusste einfach nicht Bescheid. Ich habe den dann einfach in der nächstgrößeren Ortschaft abgesetzt, weil ich wusste ja nicht, ob ich in die richtige Richtung fahre oder nicht, ob wir gerade weiter weg von seinem Ziel fahren oder nicht. Und ich wollte den nicht bis irgendwo da, keine Ahnung, JWD mitnehmen und dann da irgendwo rauslassen und der, keine Ahnung, was der dann macht. Deshalb habe ich den einfach in einer größeren Ortschaft da rausgelassen und dann soll der da irgendwie gucken, dass der jemanden trifft, der dem helfen kann, weil ich konnte ihm anscheinend nicht helfen. Ich wusste nicht, wo der hin will. Also es war ein bisschen strange.
Das würde ich ja eher denken, wenn ich so jemanden mitnehme, der so wenig Plan hat, okay, den wirst du jetzt nie wieder los. Der wird jetzt bei dir bleiben. Wie so ein zugelaufener Hund.
Nee, der war ganz entspannt. Der ist dann ausgestiegen da und dann hat der... Ich weiß, also der kam mir auch nicht stoned vor oder so, ne? Der kam mir so völlig klar bei Sinnen vor, aber der hatte einfach keinen Plan. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich meine, genau, dann war da noch ein anderer, das war so ein völlig normaler Anhalter.
Was ist ein normaler Anhalter?
Normaler Anhalter ist, der steht am Straßenrand, der steigt ein, der weiß, wo er hin will, der weiß, das Auto fährt in die richtige Richtung, das wird da vorbeikommen, wo er hin will, das war irgendwie Haines Junction oder so, wo er hin wollte. Und da kann er noch aussteigen und man kann sich unterwegs normal mit dem unterhalten und alles ist gut. Und er ist eingestiegen, weil er hat da gearbeitet und er ist ausgestiegen, weil er hat da gewohnt. Und er meinte, mit Hitchhiking kommt er eigentlich ganz gut hin und her. Ist nur im Winter ein bisschen blöd, weil es war im Yukon und da ist kalt im Winter, also wirklich kalt. Das war alles gut. Und dann gab es halt noch einen dritten, der war ganz lustig. Den wollte ich gar nicht mitnehmen. Ich habe halt angehalten, weil der stand da am Straßenrand. Wir haben kurz angehalten, ja, wo willst du hin? Ich fahre hier noch 20 Kilometer in die Richtung, ich kann dich mitnehmen. Er dann so, ja, ich will aber 200 Kilometer in die Richtung. Ich so, pff, ja, tut mir leid, so weit fahre ich aber nicht. Komm, ich gebe dir 50, was war das, kanadische Dollar. Ich so, ich will da aber nicht hin.
Kein Taxi.
Ich bin kein Taxi. Er gesagt, ich gebe dir 100. Ich so, was? Wie 100? Ich fahre trotzdem nicht dahin. Ich gebe dir 200. So, oh,
wo war das
Scheiße.
Denn?
Das war in Whitehorse. Also, und der wollte zum Kluane National Park. Ich glaube, das sind 180 Kilometer.
Sagst du nochmal schnell, wo das ist, für Menschen, die es nicht so gut auskennen?
Whitehorse im Yukon.
Im Yukon in Kanada.
In Kanada, ja. Genau. Die letzte Provinz vor Alaska.
Also Niemandsland.
So ziemlich.
Ja.
Also Whitehorse ist dann noch die größte Stadt im Yukon. Und der Kluane National Park ist halt ein Nationalpark. Der ist halt dann, ich glaube, 180 Kilometer entfernt. Und ich war schon zweimal da, ich wollte da nicht schon wieder hin und dann kommt der Typ um die Ecke von wegen, ich gebe dir 200 Dollar. So, oh, ja gut, okay, ich fahre dich hin. Dann habe ich ihn hingefahren, dann war es halt, also ich meine, das dauert ja auch ein bisschen, dann ist es halt spät geworden und dann mussten wir auch irgendwo da übernachten und wir haben natürlich gecampt. Und dann habe ich ihm halt auf der Fahrt dahin empfohlen, die Wanderung, die er machen sollte, ist halt genau die Wanderung, die ich machen wollte, aber nicht geschafft habe, wegen Wetter, wegen Bären, wegen keine Ahnung was, das ging halt einfach nicht. Und dann hat er gesagt, ich mache die Wanderung. Ich so, oh, scheiße, ich komme mit. Ich wollte ja die ganze Zeit noch machen. Das war ganz gut. Und dann habe ich halt mit ihm zusammen die Wanderung gemacht. Ich glaube, die hat 3 Tage gedauert oder 2 Tage. Der erste Tag war Dauerregen. Den ganzen Tag knöcheltief durch den Schlamm gewartet, echt brutalst. dann abends da halt Zelt aufgestellt, am nächsten Tag auf den Berg gestiegen, irgendwie auch einen ganzen Tag gedauert, ich weiß nicht, wie hoch der war, 1500 Meter oder so, keine Ahnung, draufgestiegen, wieder runtergestiegen, wieder zum Zelt, nächsten Tag wieder zurückmarschiert, völlig fertig, aber glücklich, ah, ich habe es endlich geschafft. Danke, Marc. Ich glaube, der hieß Marc.
Wo kam er her?
Schweiz. Ich dachte mir so, oh, der Schweizer, der schmeißt hier mit der Kohle nur so um sich, kein Problem, da kann man $200 hinblättern, das ist ja für den Peanuts. Genau, dann habe ich wieder zurückgefahren, da hat er gesagt, ja, gib ich doch mal Spritgeld. So, na gut, okay, wieso nicht?
War Marc cool? Habt ihr irgendwie ein cooles Gespräch geführt?
Boah, da fragst du mich, weil so ein bisschen länger her. Einzige Gespräch, was mir einfällt, ist so, oh, was machst du so, bla bla bla, ey, guck mal auf die Straße, wir fahren gerade in den Graben, so, oh. Nee, aber sonst Gespräche, oh, weiß ich nicht, ist schon zu lange her.
Was hat er beruflich gemacht, weißt du das noch, oder andere Eckdaten von ihm, wo er gewohnt hat in der Schweiz oder wo er herkam?
Weiß ich alles nicht mehr, ist zu lange her, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur noch Schweiz, Outdoor-affin, Punkt.
Nee, ist ja schon interessant, was du gerade erzählst. Was mir gerade auch noch eingefallen ist oder was ich mich gefragt habe, ist, wenn du so viele Kilometer gefahren bist, gab es irgendwelche Autopannen?
Ja, jein. Dinge, die halt gemacht werden mussten, ne? Also ich habe zum Beispiel auf meinem Auto waren halt irgendwie gebrauchte Reifen drauf und dann habe ich halt Winter-Roadtrips gemacht und dachte mir so, den gebrauchten Reifen, wenn ich da bei minus 35 Grad liegen bleibe, weil die nicht mehr so gut sind, komme ich, ziehe mal neue Reifen drauf, muss halt gemacht werden, weil jetzt keine Panne. Dann war ich irgendwo auf Key West, bin da runtergefahren und festgestellt, ja, ich glaube, meine Zündkerzen sind durch, weil du trittst halt Gas und passiert nichts mehr, nur so, manchmal zünden die, manchmal nicht, aber es ist ja okay, die sind jetzt wirklich durch. Dann bin ich halt von Key West runtergefahren in die nächste Werkstatt und die haben die dann gemacht, musste halt sein, weil jetzt keine Tragödie, ne? Jetzt an jeder Werkstatt machen können. Dann hatte mein Auspuff halt ein fettes Loch. Habe ich aber nicht machen lassen, weil er hatte so einen fetten Sound. Dachte ich so, oh, nice. War schon okay. Fährt der Porsche vor, brumm, brumm, fährt meiner vor, so oh, richtig fetter Sound. war schon gut. Und mein Auto, wenn es richtig geregnet hat und das nass wurde von unten, weil der Tacho nicht mehr funktioniert. So, wie schnell fahre ich denn? Keine Ahnung. Mein Navi hat es angezeigt. Okay. Keine Ahnung. Ich meine, das Auto hat auch immer durchgesuppt, irgendwie auf dem Beifahrersitz, da war der Boden immer nass. Ja, so, oh mein Gott. Ich verkaufe das ja bald wieder, ist ja egal. Ich habe aber nicht rausgefunden, woran es liegt. Ich war ein paar Mal in der Werkstatt so, habt ihr eine Ahnung, warum das so ist? Nö. Könnte alles Mögliche sein. Na gut, ist auch egal.
Hauptsache fährt, Hauptsache man kommt von A nach B.
Ja, ich dachte mir so, mein Gott, ich habe es für 1000 Euro gekauft. Wenn es auseinanderfällt, kaufe ich ein anderes. Weil 1000 Euro ein Auto, also ganz im Ernst. Ich habe damit, ich glaube, 90.000 Euro abgerissen, 90.000 Euro, 90.000 Kilometer abgerissen. Ich bin da irgendwie durch Gesamtkanada gefahren, hoch nach Alaska, wieder runter. Dann bin ich durch ganz USA gefahren, also Westküste runter, einmal durchs Zentrum, an der Ostküste wieder hoch. Und dann waren 90.000 Kilometer rum.
Was war das für ein Auto?
Ein Chevrolet Venture. War so ein Minibus, also so ein Family Wagon, ne? So ein Siebensitzer. Die hinteren Sitze waren halt raus. Da waren die vorderen beiden. Ich glaube, warte mal, wie waren das? Die vorderen beiden, dahinter waren zwei, also war keine Bank, da waren zwei einzelne Sitze. Und die Sitze, die dahinter gehörten, ich glaube nämlich dahinter gehörte eine Dreierbank noch, die waren nicht mehr drinne. Deshalb war da halt so ein Bett, hatte ich da reingebastelt, einfach zusammengezimmert an einem Vormittag. Das lag dann so auf den Rücksitzen auf, wenn man die Rücksitze nach vorne geklappt hat, dann lag das Bett da drauf und dann konnte man das Bett halt auseinandernehmen und hinter diese Rücksitze stellen und die Rücksitze wieder hochklappen, dann konnte man mit vier Leuten unterwegs sein. Also war okay. War jetzt nicht super Luxus, aber okay. Für zwei Leute musste man halt auch nicht umbauen, dann konnte man immer fahren und hinten gut pennen und Gepäck unters Bett, also voll okay für die Zeit.
Was hast du in Australien für ein Auto gefahren?
Einen Mazda E2000.
Für also Menschen, so, die jetzt nicht wissen, was es ist, kannst du es beschreiben?
Ja, so ein richtiger Van halt, ne? Wie so ein VW T3 oder sowas. Der ist, glaube ich, ein bisschen länger als ein VW T3. Und ich habe den in, wo habe ich den gekauft? Newcastle oder sowas? In der Nähe von Perth auf jeden Fall.
Newcastle ist die Ostküste.
Ja?
Ich glaube schon.
Na gut. Die Orte gibt es ja öfter. Es gibt zum Beispiel auch ein Sydney, es gibt 3 Sydneys in Kanada. Ich meine ja nur.
Nee, weil du jetzt gerade von der Ostküste in die Westküste geschwappt bist in Australien, aber du hast es irgendwo gekauft in Australien.
Ich habe es gekauft, okay. In Australien, irgendwo, egal. Und von so einem älteren Mann, der meinte, er ist zu alt, um halt jetzt noch campen zu gehen und so weiter. Ja, der war bestimmt schon irgendwie so an die 80 oder so. Und das Ding war echt im guten Zustand, also war ein schönes Auto. War die Innenverkleidung, halt das Bett und so weiter, das ist halt bezogen gewesen. Und der Stoff, der war auch wirklich gut in Schuss. Und ich habe halt häufiger gesehen, dass halt, das war so ein Duff-Camper, also Duff so wie Taube. Und solche Autos habe ich öfter gesehen. Und bei den meisten waren dann halt der Stoff auch schon durchgewetzt und so. Die sahen schon nicht mehr so gut aus, aber der war top in Ordnung. Habe ich irgendwie 5.000 Dollar seinerzeit gekauft. Da war halt alles drin. Da war eine Küche drin, da war ein Waschbecken drin, da war ein Doppelbett drin, da waren Schränke drin, war richtig gut ausgestattet.
Ja, cool. Hast du in Australien irgendwelche coolen Begegnungen gehabt, da auch Backpacker mitgenommen oder habt ihr auch schon mal Fahrgemeinschaften irgendwie gebildet?
Ja, in Australien war ein bisschen schwieriger. Da war ich mit meiner derzeitigen Freundin unterwegs und die war ein bisschen schwieriger. Deshalb ist da nicht so viel passiert. Wir haben Leute mitgenommen, ja, das schon. Also wir haben, weiß ich nicht, wir hatten an einer Stelle Julia einkassiert, glaube ich, so hieß die. Die ist ziemlich weit mitgefahren. Die ist auf jeden Fall, in Exmouth ist sie schon dabei gewesen und die ist hochgefahren bis Darwin mit uns. Also schon echt weit. Die Strecke haben wir, glaube ich, noch in 3 Wochen oder so abgerissen. Weil, muss ich dazu sagen, aber wir mussten in Darwin sein, weil ich musste nach Deutschland fliegen, weil meine Schwester hatte geheiratet und ich wollte in Deutschland sein, wenn die heiratet. Und dann bin ich halt ab Darwin geflogen. Die haben wir mitgenommen. Das war ganz witzig, weil die hat bis dahin schon voll viel Geld verbraten. Und dann ist sie mit uns gereist so und meinte so, das ist voll günstig mit euch, ne? Wir haben halt immer nur wild gecampt und überall Geld gespart, wo es nur ging. Und die hat quasi kein Geld mehr ausgegeben mit uns. Das war echt gut. Und genau, in Darwin haben wir sie dann irgendwo auf so einer Farm abgesetzt und konnte sie da arbeiten und so weiter. Und dann haben wir noch in Alice Springs den Tim mitgenommen. Den haben wir bis Mildura mitgenommen. Haben den da wieder rausgeworfen. Und ich glaube, sonst haben wir jetzt gar nicht so viele Leute da mitgenommen. Also, da war in Kanada schon viel mehr. In Kanada habe ich halt, ich meine, das waren jetzt die Anhalter in Kanada. Ansonsten hatte ich halt die Leute, die jetzt nicht per Anhalter gefahren sind, sondern die ich mir gesucht habe, das waren locker 30 Leute oder so, mit denen ich auch dann teilweise wochenlang unterwegs war. Also immer maximal zu viert. Aber ich bin halt von den 90.000 Kilometern bin ich 1.000 Kilometer alleine gefahren. Der Rest war immer jemand dabei.
Das ging ja nie auf den Nerven, dass da irgendwelche Menschen sind? Oder fandest du das irgendwie total geil? Oder war nie der Punkt mal irgendwann da? Das ist doch total natürlich, oder? Dass man irgendwann denkt, ach, ich möchte gerne wieder alleine sein.
Nee. Also ich fand es tatsächlich, es ging mir auf die Nerven, wenn ich alleine war. Dann habe ich halt direkt schleunigst geguckt, dass ich wieder Leute finde. Und wenn man dann wieder zusammen unterwegs war, das war irgendwie so, so muss das sein. So ist das super. Teilweise waren auch die Leute, mit denen ich unterwegs war, das war super genial. Das waren so Trips, werde ich nie vergessen. Die haben einfach so viel Spaß gemacht. Weiß nicht, damals noch der Trip von Whitehorse durch Alaska, wieder zurück nach Whitehorse. Super genial. Total genialer Trip.
Warum genial? Was ist da passiert?
Es hat einfach alles gepasst irgendwie. Es war alles unproblematisch. Wir haben irgendwie super viel Spaß gehabt. Wir waren ständig unterwegs. Wir haben immer wild gecampt. Es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach eine lustige Truppe. Und ich hatte dann auch, wir sind in Whitehorse gestartet. Ich war vorher schon eine Weile in Whitehorse und ich hatte da Leute kennengelernt, also Kanadier, ne? Super nett. Die haben mich dann auch zu sich eingeladen. Die haben mir irgendwie den Schlüssel zu ihrem Haus gegeben. Auch in Whitehorse, wo die gewohnt haben, habe ich den Schlüssel gekriegt halt. Dann konnte ich da ein- und ausgehen, wie ich wollte. Dann habe ich ein eigenes Zimmer gekriegt. Dann haben die mir gesagt, ja, hier ist die Vorratskammer, da ist der Kühlschrank, hier ist die Küche. bedien dich an allem, was du willst. Dann haben die mich halt mitgenommen zu feiern bei Freunden und so weiter. Dann bin ich mit der im Hund Gassi gegangen, keine Ahnung. Ich wurde voll in die Familie integriert. Und dann bin ich halt hier mit Freunden durch Alaska gereist, dann wieder zurück. Dann sind wir alle zusammen halt bei der Familie abgestiegen, weil die waren wirklich so, ach, du bist mit Freunden unterwegs. Ja, bring die doch mit, ist doch super, wir haben noch Zimmer frei. So, okay, nice. Und dann haben wir es halt gemacht. Dann waren wir irgendwie zu viert da zu Besuch und so. Und das war einfach eine fantastische Zeit. Also es war richtig, richtig gut. Dann bin ich halt runtergereist nach Vancouver. Ach genau, da war nochmal Anhalter hier. Ich habe dann von Whitehorse nach Vancouver wollte ich runterreisen. Eigentlich mit Isabel, aber die hat dann ein Angebot von der Farm gekriegt, wo sie gerade arbeitet, weil die hatten da, ich sag mal, einen schwierigen Fall. Die Frau, die musste unbedingt nach Schweden reisen, weil da war ihr Vater, der ist kürzlich verstorben und irgendwie hing der Haussegen so ein bisschen schief. Sie musste weg. Da hat sie das Angebot gekriegt, auf die Kinder zu sitten und hat dann für eine Woche irgendwie $1,000 gekriegt. Ne? Wie gesagt, ja, eine Woche $1,000, hallo, klar machst du das. Aber sie ist dann halt nicht mehr mitgefahren, weil ich wollte langsam mal los. Dann habe ich im Hostel nach Mitfahrer gesucht und ziemlich schnell den Jan gefunden. Der hatte eigentlich einen Flug gebucht, hat gesagt, oh ja, storniere ich den und fahr mit, ist eh viel geiler. Nice. Da sind wir zusammen losgefahren und am Ortsausgang von Whitehorse, da standen zwei Anhalterinnen. Ja, die wollten mit, haben wir eingesammelt und sind dann zu viert nach Vancouver gefahren. Also wieder Auto voll, perfekt.
Hast du auch irgendwann mal Bedenken gehabt mit Menschen, die am Straßenrand standen? Hast du nicht mitgenommen?
Bestimmt. Aber das ist jetzt nichts, weil ich mir so eingeprägt habe. Da bin auch schon vorbeigefahren. Teilweise, ich weiß, und das hat mir leid getan, da war irgendwie so ein Backpacker, der stand am Straßenrand. Mein Auto war voll mit Leuten und Gepäck, da ging nichts mehr rein. Und er stand da, hat den Daumen rausgehalten und kurz bevor ich dann da war, hat er dann die Hände so beschwörend zum Gebet irgendwie und mich so angebettelt, als ich an ihm vorbeigefahren bin, so, oh, nimm mich mit, ich stehe hier schon den ganzen Tag nach dem Motto. Und ich so, ja, sorry, tut mir leid, ich kann's aufs Dach oder was, bringt ja nichts, ich habe keinen Platz. Also wir sind nur einen Kilometer gefahren, also weit wäre er eh nicht gekommen, von daher auch egal. Aber den hätte ich mitgenommen, wenn es funktioniert hätte, aber den konnte ich nicht mitnehmen. Und andere Leute, ach, bestimmt, keine Ahnung, durch mal an jemanden vorbei. Ich meine, ich habe auch ehrlich gesagt nicht mal Bock, einen mitzunehmen. Manchmal macht es Spaß, dann fährst du, dann, okay, ich fahre jetzt sowieso hier noch, keine Ahnung wie weit, ach, da steht einer, komm, nehme ich mit. Aber teilweise, wenn du dann halt jetzt, weiß ich nicht, mal schnell irgendwo hin willst, dann nehme ich jetzt keinen mit, da habe ich keinen Bock. Weiß ich nicht, kommt drauf an. Also, ja.
Ich hatte da vielleicht auch eine andere Rolle. Ich hatte auch Mietwagen ab und zu mal gehabt, mir gemietet und dann auch Backpacker gesehen und so weiter. Ich hatte trotzdem immer so mir genau angeguckt, wer da am Straßenrand steht. Auch natürlich, weil ich eine Frau bin. Vielleicht spielt es noch so ein bisschen mit rein, dass man ein bisschen vorsichtiger ist. Aber dir kann es ja als Mann genauso passieren, dass jemand zusteigt und dir halt nicht wohlgesonnen ist. War das irgendwie ein Thema für dich irgendwann mal zwischendurch? Oder warst du so im Flow, dass das für dich ganz weit weg war?
Ja, ich meine, manche Leute habe ich halt nicht mitgenommen, ne? Ich weiß ich nicht, habe ich mir jetzt, wie gesagt, habe ich mir jetzt nicht eingeprägt, was ich da für Leute mitnehme oder nicht. Aber da fällt mir ein, ich habe einmal in Australien eine Aborigine-Frau mitgenommen. Das war eine verstörende Erfahrung.
Was ist passiert?
Es war einfach, also sie war nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, aggressiv oder irgendwas, aber sie war halt strange, weil sie hat uns da irgendwie zu so einem Park hindirigiert und dann mussten wir da irgendwie am Straßenrand halten und dann hatten wir Blick auf so ein paar Büsche, es war schon abends dunkel und so weiter und dann hat sie die ganze Zeit da aus dem Fenster irgendwie irgendwas gerufen, keine Ahnung, was sie gerufen hat, nichts verstanden und ging das irgendwie 10 Minuten so und wir so, ja, das führt hier irgendwie zu nichts, da kommt niemand. Also ich hatte mal vermutet, dass sie irgendwie jemanden rufen wollte, da ist aber niemand gekommen und keine Ahnung, es war einfach irgendwie strange, ne? Und dann wollten wir weiterfahren, sie wollte auch nicht mehr aussteigen, wir wussten aber nicht, wo sie hinfahren will. Sie hat da irgendwie, sie wollte zum nächsten Park und da wieder irgendeinen Busch anschreien. So, das, also irgendwie führt das jetzt zu nichts.
Habt ihr euch auf Englisch verständigt?
Ja, so halb. Irgendwie so, weiß ich nicht, wie ihr, wie halt mit jemandem, der jetzt nicht so wirklich gut Englisch spricht halt, ne? So, so auf Englisch und mit Händen und Füßen. Und also das war ein bisschen strange. Ich habe auch keine Ahnung, wo die am Ende hin wollte. Ne? Wir haben die einfach mitgenommen, dachten so, ja, mein Gott, die wird schon wissen, wo sie hin will. Die hat auch keinen Plan. Die wollte irgendwelche Büsche anschreien. Und da kam halt niemand. Keine Ahnung. Am Ende haben wir dann gesagt, ja, ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn sie aussteigen. Wir wollen jetzt nochmal weiterfahren hier. Das bringt alles nichts. Aber gut, ich meine, das Traurige war, die Aborigines dann in der Gegend, das war so um Alice Springs und so. Gut, wenn ich drüber nachdenke, war eh eine schlechte Idee, Aborigines um Alice Springs mitzunehmen, weil da ist ja die Kriminalität doch ein bisschen höher. Sobald die irgendwie Geld zusammengekratzt kriegen, fahren die zum Liquor Store und hauen das ganze Geld wieder raus. Also denen geht es da leider nicht so gut. Ja, das war irgendwie eine strange Begegnung. Aber jetzt auch nichts Riskantes oder so. Also oh, harmlos, aber seltsam.
Du kennst ja bestimmt auch den Film, den es gibt, ne?
Ja, Wolf
Creek. Wolf Creek, genau. Das ist ja nach wahren Begebenheiten passiert. Also da wurden Backpacker quasi von einem Einheimischen einkassiert und ich weiß nicht, wie lange das alles ging. Es ist ja verfilmt worden, weil es auf wahren Begebenheiten auch beruht. Ja, und das ist ja eigentlich eine ganz grausame Geschichte, irgendwo im Niemandsland. Ich habe wieder vergessen, wo das war, in Australien.
Südaustralien.
Wo?
Südaustralien.
Südaustralien. Und für die, die jetzt, den Film jetzt nicht kennen, Wolf's Creek, ganz bekannt, auch unter Backpackern eigentlich relativ weit verbreitet, dass man den Film schon mal gesehen hat. Aber das ist dann irgendwie schon auch ein bisschen verstörend, weil der hat tatsächlich Backpacker umgebracht und ja, und das ist keine schöne Geschichte, weil auch das gibt's und das ist mir auch begegnet, als ich in Neuseeland war, dass mir immer wieder Leute gesagt haben, die dort leben, pass auf, es werden Menschen immer noch vermisst, es verschwinden weiterhin Menschen und es ist nicht safe, was du machst. Und ja, da muss man ein bisschen nach seiner Intuition auch gehen und auf sein Bauchgefühl hören. Ich sage immer, jedem, der trampt, der muss auch die Eier haben, mal zu sagen nein, wenn er ein ungutes Gefühl hat, irgendwo einzusteigen, tatsächlich. Und was man als Backpacker, was mir zumindest so ging oder was ich auch so wahrgenommen habe in meinem Umfeld von Menschen, die ich getroffen habe, man hat ein unglaubliches Sicherheitsgefühl als Backpacker. Und nicht, weil das irgendwie alles safe ist in den Ländern, dass da nichts passiert, dass es da keine kriminelle Energie gibt. Es ist einfach so, weil man kaum Medien konsumiert. So ging es mir zumindest. Ich habe kaum Nachrichten geguckt. Klar, wenn ich irgendwo mal im Working-Hostel war, irgendwie morgens beim Frühstück mal ein bisschen Frühstücksfernsehen gucken, mal ein bisschen was mitbekommen und so weiter. Es ist ja auch schon über 10 Jahre her, damals noch einmal so mit Smartphones alles nicht so, wie es das jetzt ist, dass man das wirklich einfach konsumieren kann. Man hat einfach ein unglaubliches Sicherheitsgefühl, weil man im Flow ist und weil einem gute Sachen begegnen und weil man keine Nachrichten konsumiert. Zumindest ging mir das so. Hast du das ähnlich erlebt? Dieses unglaubliche Sicherheitsgefühl, was einen hat, was man bekommt?
Nee, jetzt eigentlich nicht so. Das Sicherheitsgefühl war so, ja, es ist so ähnlich wie in Deutschland. Also man muss ja schon aufpassen. Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, weil ich kannte Wolf's Creek, als wir in Südaustralien einfach regelmäßig einfach am Highway gecampt haben. Das war so, ja, hier ist die Gegend, ne? Fühlt sich nicht so gut an. Aber weiß ich nicht. Ich meine, da ich halt selber mit meinem eigenen Auto unterwegs war, ich bin jetzt auch nicht so oft gehitchhiked. Vielleicht kannst du an einer Hand abzählen. Ich war halt nicht häufig abhängig von anderen Leuten. Deshalb musste ich mich auch auf niemanden verlassen und hatte jetzt auch nicht das Problem, dass ich da irgendwie ja so zusehen muss, dass ich da irgendwie groß in Sicherheit bleibe, weil ich fahre mit meinem eigenen Auto, ich fahre selbst, entscheide selbst, wo ich hinfahre und so weiter. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, fahre ich weiter. War eigentlich kein Problem. Ja.
Aber hast du nie Panik oder, was heißt Panik, aber irgendwie nie Bedenken gehabt, dass du, wenn du wirklich weite Strecken fährst, und man kann ja in Australien auch in Kanada kann man ja wirklich fahren und da begegnet einem ganz lange mal niemand auch, ne? Und dann wohnt auch dann eventuell niemand in der Ecke, wo man gerade unterwegs ist. Hattest du keine Bedenken, dass du mal irgendwo liegen bleibst und nicht weiterkommst?
Ja, die hatte ich schon. Die hatte ich wirklich. Irgendwie spätestens, als ich mit halb leeren Tank irgendwo durchs Outback gefahren bin, dachte ich so, Also langsam eine Tankstelle wäre schon ganz nice. Das war dann nicht so gut.
Wie ging die Sache aus?
Ja, ich habe einen Reservekanister da noch reingeschüttet und dann bin ich noch wieder irgendwo zu so einem Dorf gekommen, wo so eine Tankstelle war und konnte wieder voll machen. Also es war auch unproblematisch. Ich meine, wenn er das Auto den Geist aufgegeben hätte, wäre schlecht gewesen. Hat es aber nicht. Besten Dank. Was ein bisschen blöd war in Australien, da hatte ich regelmäßig Platten. Irgendwo im Outback gecampt, war es morgens auf Reifen platt. So, oh, scheiße. Aber ich hatte noch so ein 25 Jahre alt, also zu dem Zeitpunkt war der 25 Jahre alt. Ne? Der war von unten bis oben völlig spröde. Reservereifen. Also ja, dann mache ich wohl den völlig spröden Reservereifen hier drauf, ne? Okay. Das Ding war, die Reifen, die waren nicht kaputt, weil die Reifen kaputt waren, sondern die Ventile, die waren schon so steinalt, die waren einfach spröde. Und ich musste halt die Ventile austauschen lassen und das geht halt nicht so leicht. Die schiebt man, glaube ich, von innen in die Felge, sprich, man muss irgendwie da reinkommen und man braucht halt Werkzeug, um halt den Reifen, den Mantel zu lösen, ne? Also ich musste in eine Werkstatt. Und das war wirklich so, es war immer nur ein Reifen platt. Das war natürlich gut, aber trotzdem blöd. Also dann ein Reifen platt, okay. In die nächste Stadt, ins nächste Dorf. Das war halt, musst du dir vorstellen, auf dem Weg von irgendwo durchs Outback nach Darwin hoch. Ne? Da waren immer wieder so kleine Ortschaften, aber viel war da jetzt nicht. Und wir dann immer wieder so, okay, Reifen wieder gefixt. Okay, jetzt passiert aber nichts mehr. So, oh, nächster Reifen platt. Gott, es waren wirklich alle 5 Reifen platt, ne? Es waren alle 5 Reifen platt. Es war so nervig. Oh Mann, ey. Teilweise dann fährst du, dann hörst du von draußen so ein Zischen. Denkst du, hey, was ist denn das jetzt? Ist da irgendwie so fetter Bienenschwarm hinter uns? Angehalten, rangefahren, Tür auf, so. Nee, der Reifen zischt, der verliert gerade Luft. So, oh, fuck. Das ist ja blöd. Naja, und dann kurz irgendwie an dem Ventil so ein bisschen rumgefummelt, das so ein bisschen gedreht. Oh, es hat aufgehört zu zischen. Wir können weiterfahren. Das war echt blöd. Also das war so eigentlich die blödeste Situation, die da irgendwie aufgetaucht ist. So dann im Outback mit dem Platten liegen bleiben und ich meine, wenn 2 Reifen platt gewesen wären, dann hätten wir mal gucken müssen. So also, ja, mit einem Reifen in die nächste Stadt hitchhiken, dann da reparieren lassen, dann wieder zurück hitchhiken. Das wäre so die Lösung gewesen. Keine Ahnung, das hätte es ja nicht funktioniert, aber das ist zum Glück nie passiert.
Gibt es irgendwelche Eigenschaften, die man trainiert, wenn einem so oft ein platter Reifen begegnet am eigenen Auto?
Ja, Reifenwechsel, ne? Na, irgendwie die verdammten Muttern abkriegen, weil die waren so festgeballert, irgendwie den Schraubenschlüssel da drauf gesteckt. Also mit den Händen konnte ich ja sowieso nicht irgendwie drehen. Ne? Ich habe da drauf gesteckt, dann bin ich da drauf gestiegen, da drauf rumgesprungen, bis sie halt mit einem Knall sich gelöst haben. Und dann konnte ich die losschrauben. Und jeder Reifen hatte 5 von diesen verdammten Muttern, ey, wo ich dann mal rumspringen musste, bis sie irgendwie losgegangen sind. Anders ging es nicht.
Aber wie kannst du da die Nerven behalten? Das ist total nervig.
Was willst du denn sonst machen? Willst du durchdrehen? Ich meine, wir fahren da halt und man kann nur so und so viele Stunden am Tag fahren. Da muss man halt, man muss anhalten. Es geht ja nicht anders. Und das Ding war, es war dann auch irgendwie vorm Wochenende und die meisten Läden hatten zu. Und wir mussten nach Darwin fahren, weil das war besagter Flug, wo ich nach Deutschland musste, den wir schon gebucht hatten, um dann halt eher zur Hochzeit, bla bla bla. Also wir hatten so ein bisschen Zeitdruck. Und wir mussten einfach fahren. Also es ging nicht anders. Wir mussten weiter.
Ja, interessant. Hast du denn deinen Autos auch Namen gegeben?
Nee. Habe ich nicht, nee.
Das heißt, die ist einfach nur Mazda und wie ist das andere?
Der eine ist Mazda, der andere ist, der hieß gar nichts. Der
Karre.
Der hieß Auto. Ich weiß nicht, einen Autonamen zu nehmen. Ja, war noch nie so. Mein jetziges Auto hat auch keinen Namen. Weißt du, das ist ja meine Schleuder.
Naja, ist auch ein Name.
Ja, gut, jedes Auto hat Schleuder. Egal. Meine Autos haben keinen Namen.
Ja, kein Name ist auch ein Name. No name. Ja, no name.
Ja, Nummernschild halt, ne? Vorher, also mein jetziges Auto, weil ich hier in Köln habe, da war vorher Nummernschild Dude. Bis mir mein Nummernschild geklaut wurde. Nicht lustig. Jetzt habe ich es nicht mehr. Jetzt habe ich hier so ein Kölner Nummernschild. Mit Köln, K. Da kann man ja nichts machen. Was soll ich machen? KVB? KGB? Auch blöd. Na.
Klo.
Klo, ja. Top. Gute Idee. Wieso nicht Klo?
Naja, du hast ja das Dude gehabt, weil du Duisburger Kennzeichen hattest, DU. Da kann man natürlich einen Dude draus machen, passend zum Wanderdude.
Ja, ist richtig. Aber das geht ja nicht, wenn es geklaut ist, weil nachdem ich mir dann neue gekauft hatte, weil ich dachte, so, ja gut, die sind weg, aber kaufe ich halt neue, habe ich festgestellt, nee, die sind 10 Jahre gesperrt. Ich warte jetzt keine 10 Jahre. Und ich habe mich schon nach Köln umgemeldet. Also ich konnte auch gar nicht mehr irgendwas für Duisburg registrieren. Also ich musste halt jetzt Kölner Nummernschilder nehmen. Also ich kein Dude mehr. Also heißt mein Auto jetzt nicht mehr Dude, sondern einfach nur irgendwie.
Wonder.
Wonder, ja.
Das rollende Wonder. Hattest du eigentlich deine Nummernschilder dir aufbewahrt? Das machen ja auch einige, ne? Dass die ihre Nummernschilder aus dem Ausland dann einfach mitnehmen. Oder hattest du da kein Interesse oder ging das nicht oder hast du das gemacht?
Habe ich gemacht, ja. Also in Australien ging das nicht. Da ist irgendwie das Nummernschild, gehört zum Auto. Wenn du es verkaufst, dann bleiben die am Auto. Ich weiß das sogar noch. 7AY713. Irgendwie so. Das war die Nummer.
Welcher Staat?
Western Australia. Weil Western Australia war so gechillt, da konntest du halt, egal von wo, den Eigentümer wechseln halt, ne? Per Brief oder per Online. Das ging da, das geht in anderen Staaten nicht. Sprich, wenn man nicht im Staat ist, dann kann man halt trotzdem da alles regeln und muss gar nicht im Staat sein, um halt das zu verkaufen. Das war gut. Die konnte ich nicht mitnehmen, aber ich war irgendwo mal auf einer Farm irgendwo im Outback und der Typ hat da irgendwo im Busch seine Autos verschrottet. Und da habe ich von irgendeinem von den Autos halt das Nummernschild abgerissen und hängt jetzt bei mir zu Hause an der Wand. Dann habe ich noch von meinem Kanadier, da durfte ich, da ist halt wirklich das Nummernschild auf die Person, auf den Eigentümer halt. Ne? Als ich den dann verkauft habe, da hat der Käufer, also ich bin mit dem Käufer zur Verwaltung gegangen, hat der Käufer ein neues Nummernschild gekriegt und meins musste ich dann halt abmontieren, damit er seins dran montieren kann. Und das habe ich dann mit nach Hause genommen. Ne? Das habe ich noch und ich habe mir noch in Alaska so ein Souvenir gekauft, nochmal so ein Nummernschild. Sah so geil aus, Alaska, the last frontier. Also ich habe jetzt 3 Nummernschilder und eins davon bin ich weggefahren.
Und eins geklaut.
Ja, was heißt geklaut? Ich meine Schrottplatz. Also.
Nee, deins geklaut, dein Dude.
Ja,
Dein Dude ist weg.
Ja, gut. Die habe ich ja noch, ne? Ich habe nachbestellt, aber ein bisschen witzlos.
Ja.
Dann kann ich mal an die Wand hängen.
Ich glaube, es ist bei uns sogar beides möglich, dass du es einmal festlegst auf dich selbst, das Nummernschild. Man kann ja auch Nummernschilder reservieren, wenn es irgendwie was Cooles ist. Oder man kann es aufs Auto festlegen, dass man, wie du, glaube ich, gerade beschrieben hast, dass beim Autoverkauf dann auch weitergeht. Also ich glaube, du hast das Wahlrecht hier in Deutschland, aber ich glaube, du musst es einfach mal festlegen und dann ist das erstmal so. Ja, aber interessante Geschichten, die du da so erzählt hast, weil dazu kam jetzt irgendwie noch so gar nicht so richtig, mal so in der Tiefe über deine Auto-Adventures zu berichten. Gibt es irgendwelche Sachen, die du vielleicht anders mal machen würdest? Also irgendwie ein anderes Auto, eine andere Route oder irgendwie, wo du denkst, ja, das würde ich beim nächsten Mal irgendwie anders regeln?
Ich glaube nicht. Also, ich fand tatsächlich die, ich muss sagen, in Kanada fand ich den Osten, der Osten ist mehr so für Stadtmenschen. Da sind viele große Städte, die sind auch schön und so, Ontario, Quebec City, Toronto, schon schön. Aber ich bin halt nicht so der Stadtmensch. Also in den Rocky Mountains, richtig nice, super geil. Also Berge, genau mein Ding. Eigentlich hätte ich direkt irgendwie nach, keine Ahnung, Alberta oder British Columbia fahren können und dann mich da austoben können. Ich hätte gar nicht in den Osten gemusst. Also fand ich nicht so, ist nicht so meins. Also ich meine, ist auch schön und so, aber hat mich nicht angesprochen, weiß ich nicht. Ich hätte die ganze Zeit da irgendwie im Westen verbringen können, komplett. USA auch, da bin ich auch die Ostküste hochgefahren, aber Westküste allein wäre auch okay gewesen. Westküste in den USA ist ja auch super, da sind so viele Canyons und so weiter, Canyonlands. Gibt es auch unendlich viel zu sehen. Ja, aber ich meine, hallo, ich beschwere mich nicht. Ich hab da alles gesehen, also es ist auch okay.
Das heißt, es gibt nichts, was du jetzt nicht hättest sehen wollen oder nicht gemacht hast, dass das irgendwie von der Zeit nachher nicht mehr geklappt hat? Oder hast du alles abgeklappert quasi, was du sehen wolltest?
In Australien nicht. da war tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, mit der ich gereist war, die war jetzt nicht allzu schnell. Die hat, also sagen wir so, die Sonne ist um 5 Uhr morgens aufgegangen. Sie hat bis 12 geschlafen und die Sonne ist um 5 Uhr wieder also um 17 Uhr wieder untergegangen. Ja, da war der Tag nicht so lang, ne? Da hat so ein bisschen gebremst. Das hat dann nicht, alles nicht funktioniert. Das war jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, die Kompatibilität beim Reisen war eher gering. Aber in Kanada, USA, habe ich alles so gemacht, wie ich wollte. Habe ich so viel gesehen. Echt, also mehr wäre gar nicht gegangen. Ich war dann durch die USA, bin ich auch noch 4 Monate gefahren. Also ich habe mir da dieses B1, B2, glaube ich, Touristenvisum beantragt. Dann kann man ja bis zu 6 Monate im Land bleiben. Beim Visa on Arrival hast du 3. Ich bin 4 geblieben und in den 4 Monaten bin ich halt komplett durchgereist. Also ich habe da wirklich alles gesehen. Ich war von Mount Rushmore über die ganzen Nationalparks, Key West und so weiter. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch angucken soll. Graceland habe ich mir auch angeguckt, wollte ich auch mal sehen. Da ist so nichts mehr, was ich irgendwie alles gesehen.
Ich habe alles gesehen.
Habe alles abgerissen,
Mich kann
alles.
nichts mehr schocken. Aber jetzt mal andere Frage, was mir gerade eingefallen ist, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Kanada ist ja relativ easy, ne? Ist ja alles quasi wie bei uns ungefähr. Und
Alles
du hast dann
easy.
Rechtsverkehr und die Verkehrsregeln kann man sich, glaube ich, auch relativ einfach noch aneignen, die ein bisschen anders abweichen und so weiter. Aber was ist mit Australien, mit dem Linksverkehr? Wie war das für dich?
Ja, bin ich links gefahren, ne?
Hast du mit links gemacht?
Ja, mit links geschaltet. Ist ja ungewöhnlich, aber ging.
Das war's, das ist, glaube ich, für mich.
Das alles. Nein, ja, weiß nicht, also ich fand so. Wenn man 1.000 Kilometer gefahren ist, dann ist man dran gewöhnt. Dann ist so, ja, okay. Weil bis dahin war noch immer so der Klassiker, ne? Ich fahre die ganze Zeit auf der rechten Straßenseite und denke mir so, fuck, wieso kommt mir jetzt irgendwie Verkehr entgegen? Es stimmt doch irgendwas nicht. So, ja, vielleicht fahre ich selber mal auf die andere Straßenseite.
Diese Situation hat es gegeben
Ja,
und
mehr.
sie ging gut aus, Gott sei Dank.
Ja, ich war irgendwo da in der Ortschaft, ne? 30 bin ich gefahren oder so. Und dann hast du schon irgendwie. In 300 Metern oder so fährt da jemand auf meiner Straßenseite mir entgegen. Da hast du genug Zeit, irgendwie zu überlegen, so, fährt der rüber? Fahre ich rüber? Oh, komm, ich fahre mal rüber. Ich bin ja hier falsch. Fällt mir gerade so auf.
Kreisverkehr überholen.
Kreisverkehr ist das Schwierigste. Kreisverkehr ist echt, da umzuschalten, ist das Schwierigste. Da andersrum zu fahren, überholen ist aber auch. Ist auch kein Problem. Ich meine, ich bin auch super, super viel in Australien über diese Highways gefahren, wo du halt 2 Spuren hast. Dann geht da der Stuart Highway vom Norden komplett runter in den Süden. Oder das ist keine Autobahn oder so. Das ist ein Highway mit einer Spur für jede Richtung. Ja, mehr ist da nicht. Und dann irgendwann hat man es dann geschnallt, auf welcher Seite man fährt. Das ging wirklich. Ich meine, das Problem war, was ich auch tatsächlich in Deutschland danach noch total lange falsch gemacht habe, ist den Blinker mit dem Scheibenwischer verwechseln. Das ist immer komisch gewesen. Das ist echt das größte Problem gewesen. Aber mit dem Fahren selber ging. Also ich bin auch, als ich wieder in Deutschland war, habe ich auch noch mal so eine 3 Monats-Rundreise durch Europa gemacht. Und dann war ich auch in UK, hatte da einen Leihwagen irgendwie für 10 Tage oder so. Oder 2 Wochen, keine Ahnung. Und bin eingestiegen und bin links gefahren, ging sofort, war kein Problem. Das Einzige, die Kreisverkehre in UK, ne, die sind ja wohl mal nicht von dieser Welt. Also die sind so abgefahren. Da muss man erstmal drauf klarkommen.
Abgefahren. Warum abgefahren? Ist der Teer durch oder was ist los?
Die sind völlig durchgefahren, der Teer ist durch, da kommt die Erde. Nein. Das ist so ein riesen Kreisverkehr mit 3 Spuren. Und der Kreisverkehr, das ist nicht nur ein Kreisverkehr, der Kreisverkehr geht direkt in den nächsten Kreisverkehr über. Und dann fährst du durch den Kreisverkehr, kommst raus aus dem Kreisverkehr, fährst 500 Meter, dann kommt der nächste Kreisverkehr. Und die haben gar keine Ampeln. Die haben nur Kreisverkehr, überall Kreisverkehr.
Abgefahren.
Abgefahren, ja. Die sind völlig abgefahren. Völlig verrückt. Überall Kreisverkehr. Crazy. Ja. Aber sonst, weiß ich nicht. Ging eigentlich ganz gut. Ich meine, Australien, Neuseeland ist ja auch mit dem Linksverkehr. Mittlerweile, ich glaube, man erlebt da zwar nicht, aber ich glaube, da finden schon relativ viele Unfälle statt mit diesem Linksverkehr. Da ist halt überall, wo Parkplätze sind, an Tourist Attractions, wenn man da von dem Parkplatz runterfährt, dann steht auf der Straße, stehen Pfeile, auf welcher Seite man in welche Richtung fahren soll. Überall. Also die haben da Erfahrung gesammelt.
Das habe ich auch erlebt in Neuseeland. Ich habe mir da auch mal einen Leihwagen ausgeliehen, um auch mal Nationalparks zu sehen. Also die habe ich auch dann gesehen, aber halt mit Leihwagen und so weiter oder mit Fahrgemeinschaften. Und tatsächlich, wie du sagst, bei jedem Parkplatz, wo man quasi Richtung Exit fährt, ist nochmal ein Hinweis, drive left.
Ja.
Dass man wirklich nochmal ganz klar hat, weil das fand ich auch am Anfang so tückisch, es ist wirklich die leere Straße, wenn du auf die leere Straße drauf fährst, dass du dann irgendwie ja aus dem Instinkt heraus wieder die falsche Seite wählst, obwohl du dir vorher fünfmal dir irgendwie versucht hast einzuprägen, aber dann irgendwie ist da keiner und die Routine fehlt auch, ne? Also man muss da wirklich sich erst dran gewöhnen, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier und ja, alles interessant, aber ich glaube auch relativ gefährlich, ne? Also was dass die Sachen dann angeht, weil man ja, dann doch vielleicht noch im Urlaub da ist. Und mir ging es halt auch in England so, im Urlaub auch über die Straße drüber gehen als Fußgänger, ne? Da hast du ja oft dann in Sydney von mir aus auch Hinweisschilder auf dem Boden, dass du halt dann in die rechte Richtung guckst zuerst und nicht in die linke Richtung. Und
ja.
Dann, wenn du hier bist, wieder in Deutschland, alles wieder umgewöhnt und so weiter. Ich meine, ich finde das spannend, dann mal sein Gehirn auch ein bisschen, sein Gehirnstübel ein bisschen zu benutzen, aber natürlich lebensgefährlich, wenn es falsch läuft, ne? Und muss man echt ein bisschen aufpassen. Erstmal vielen Dank für das Gespräch, Markus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, danke, dass ich hier in deinem Podcast sein durfte.
Ja, gerne wieder.
Ja, gerne. Ist ja schön, dass ich sonst mache ich immer noch Podcast selber. Jetzt werde ich auch mal hier interviewt, das ist auch mal schön.
Ja.
War ein neues Feeling. Ich fühle mich plötzlich so wichtig. bei meinem eigenen Podcast ist das so, ja, oh mein Gott, ich mache einen Podcast, Leute hören zu. Aber jetzt werde ich interviewt. Verrückt.
Das ist echt eine andere Rolle, ne? Das ist interessant.
Ja.
Ich würde auch die Podcasts von dir verlinken in meiner Folge. Dann können die Leute, die sich dafür interessieren, dann nochmal reingucken. Und auch wenn ihr wissen wollt, wie man ein Auto kauft, anmeldet, wieder verkauft und was alles da zu beachten gibt. Es gibt ja so einen Ratgeber, den hast du geschrieben mit deinem Freund Mike. Magst du kurz einen Satz dazu sagen?
Na klar, die Work-and-Travel-Superbibel, der ultimative Ratgeber für Australien, Neuseeland und Kanada. Hör auf, so zu grinsen. Nein, da steht, also am Ende von unserem Trip, unser Trip, also als wir wieder in Deutschland waren, Mike in Hamburg, ich in Köln, da wollten wir zusammen noch irgendwie so ein Projekt durchziehen und wir haben uns dann überlegt, eigentlich wäre das geilste Projekt halt so ein Work-and-Travel-Ratgeber, weil wir kennen uns halt in den Ländern jetzt aus. Ich war in Australien über ein Jahr, ich war in Kanada über ein Jahr, ich war in Neuseeland, gut, nur als Tourist, aber immerhin komme ich, glaube ich, mittlerweile auf 2 Monate oder so. Mike hat in Neuseeland Work and Travel gemacht und in Kanada. Und ich glaube, da ergänzen wir uns schon ganz gut. Und alles, was wir nicht wussten, haben wir durch Recherche halt dann noch rausgefunden, hinzugefügt und so weiter. Also ich glaube, unser Ratgeber ist schon ziemlich komplett. Und der deckt jetzt halt alle 3 Länder ab. Weil gab es noch nicht. Und wir sind der Meinung irgendwie, wenn man schon irgendwie die Zeit hat, weil zum Beispiel in meiner Situation, ich habe meinen Job halt gekündigt. Sprich, ich hab Zeit. Ich meine, ich reise ja nicht zurück nach Deutschland, fange wieder einen neuen Job an, mache den halbes Jahr und kündige dann wieder. Sondern ich mache das halt jetzt, ne? Wenn ich jetzt Zeit habe. Und dann mache ich alles auf einen Schlag und danach mach ich wieder einen Job. Das macht halt irgendwie mehr Sinn. Da kann man auch finde ich super Australien und Neuseeland kombinieren. Theoretisch auch Kanada, aber Kanada ist halt wie so ein bisschen komplizierter zu beantragen, aber trotzdem könnte man es auch gut kombinieren. Finde ich eigentlich, also macht völlig Sinn. Und deshalb sind die Sachen halt in einem Buch zusammengefasst.
Heißt nochmal wie?
Work and Travel Superbibel. Gibt's bei Amazon.
Okay, verlinken wir auch nochmal. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen, eine knappe Stunde. Fand ich sehr interessant, sehr schöne neue Einblicke und nochmal schön irgendwie die ganzen Sachen auch nochmal Revue passieren zu lassen. Vielleicht ging es dir genauso, nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und nochmal drüber nachdenken, was man alles so erlebt hat. Ja, ganz lieben Dank, Markus. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Ich glaube, das wird eine super Folge. Schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Ciao.
Ciao, ciao.
Wenn ihr mehr über Markus und seine Langzeitreisen und auch über die Superbibel erfahren wollt, dann geht einfach auf seine Website unter www.wonderdo.de. In der nächsten Folge spricht Markus dann mit mir. Tenedia wird quasi auspacken. Einschalten lohnt sich. Bis dahin, ciao.